Jiddisch war die Sprache von ungefähr 11 Millionen Jüdinnen und Juden vor der Shoah. Die wurde gesprochen vom Mittelalter an bis zur Aufklärung und in Osteuropa darüber hinaus. Heute wird Jiddisch gesprochen von 1 Million Menschen weltweit, muttersprachlich ungefähr. Also Jiddisch wird auf der ganzen Welt gesprochen, in der Regel aber von kleineren Communities. Und im säkularen Raum ist es eine Kultursprache, die eben bewusst gepflegt wird. Also Jiddisch erfährt gerade so einen Hype, glaube ich, vor allem in der nicht-jüdischen Welt. Es gibt jetzt diese Serien Stissel und die Zweiflers und Unorthodox und wie sie alle heißen. Und deshalb gibt es gerade ein großes Interesse der nicht-jüdischen Gesellschaft, vielleicht auch, weil man irgendwie versteht, dass das doch ein Teil unserer Kulturgeschichte ist, der ziemlich lang verdrängt wurde.
Und als der Chosid Bavonusenu Horabim starb und man wollte ihn zum Tor heraustragen, also bald war es der Rosche gewahr und hub an zu leiten. Da fiel der Turn gar um und er schlug den Torhüter. Dass man der Chosid nicht kenne zu denselbigen fort heraustragen. Und als das wahr ist, geht kein Regensburg, da werdet ihr es sehen und hören, wenn vorem denselbigen Turn kann man nimmer bauen. Man hat ihn vielmal nun wieder aufgebaut, und also oft, dass man ihn nun gar aufgebaut hat, also fallet er wieder ein und bleibt nicht stehen.
Unser Sprachmagazin heute aus dem Jüdischen Museum in Augsburg, aus gutem Grund natürlich. Carmen Reichert, Direktorin, was haben wir denn da gerade gehört?
Das war Westjiddisch. Westjiddisch war die Umgangssprache der Jüdinnen und Juden im Mittelalter, in der Frühneuzeit, bis hinein in die Zeit der Aufklärung. Das wurde also über viele Jahrhunderte in Süddeutschland, aber auch in Mitteldeutschland, also in der Region Worms, Mainz, Speyer gesprochen, bis nach Hamburg hoch. Das Westjiddische ist aufgegeben worden, denn die Aufklärer waren der Überzeugung, Jiddisch, das sie nicht Jiddisch nannten, sondern Jüdisch oder eben Deutsch-Jüdisch, sei eine unschöne Mischsprache, eine Mischung aus Deutsch und Hebräisch. Und die Juden sollten doch jetzt ordentlich Deutsch sprechen, wie alle anderen auch.
Eine Sprache also, wie man sie im 18. Jahrhundert in Augsburg durchaus hören konnte, habe ich richtig verstanden, ja?
Ja, also wir haben sogar noch einen Beleg aus dem 19. Jahrhundert, hier aus Kriegshaber.
Ein Stadtteil von Augsburg?
Genau, also in Augsburg, das muss ich ein bisschen einschränken, weil in Augsburg war die Niederlassung für Jüdinnen und Juden verboten. Von 1440 bis 1803 gab es eigentlich kein nennenswertes jüdisches Leben in Augsburg. Das heißt also, dass man Jiddisch hören konnte in Schwaben, in Kriegshaber, in Steppach, in Krumbach, in Buttenwiesen, in Binswangen, in Heinsfahrt. Es gab also insgesamt ungefähr 30 Orte in ganz Schwaben, in denen Jiddisch gesprochen wurde. Und in vielen dieser Orte waren die Jiddischsprecher sogar in der Mehrheit gegenüber den christlichen DorfbewohnerInnen, die überwiegend Deutsch gesprochen haben.
Unser Sprachmagazin heute mit Carmen Reichert und mir, Hendrik Heinze. Und ich habe in dieses Gespräch ein Missverständnis mitgebracht, scheint mir, denn ich dachte, Jiddisch sei eine osteuropäische Angelegenheit immer gewesen. Im Städtel sei das gesprochen worden. Augsburg ist nicht in Osteuropa.
Das stimmt. Also tatsächlich ist Jiddisch eine Sprache, die in Osteuropa von Millionen gesprochen wurde. Und das ist im kulturellen Gedächtnis, glaube ich, auch irgendwie hängen geblieben. Auch über Klezmer und über so Serien und populäres Jiddisch, aber in der Tat, die Wiege des Jiddischen ist Süddeutschland eigentlich oder der deutschsprachige Raum. Hier wurde über Jahrhunderte Westjiddisch gesprochen. Das Westjiddische hört sich aber ganz anders an als das Ostjiddische, denn das Westjiddische hat das Vokabular überwiegend aus dem Mittelhochdeutschen, dann mit hebräischen Elementen, wenigen romanischen Elementen und quasi fast keinen Slawismen. Das Ostjiddische dagegen, dadurch, dass es eben im täglichen Kontakt mit dem Polnischen, mit Ukrainisch, mit Russisch, mit Ungarisch, mit Litauisch, mit sämtlichen Sprachen in Osteuropa war, hat aus all diesen Sprachen aufgenommen und hat dann sehr viele Elemente, die Sie, wenn Sie jetzt Deutsch sprechen, auf keinen Fall verstehen, wenn Sie nicht zusätzlich noch Kompetenz aus osteuropäischen Sprachen mitbringen.
Die wahnsinnig interessante Sprache Jiddisch, heute unser Thema. Westjiddisch, Ostjiddisch gibt es beides, haben wir gerade gehört. Jiddisch war oder vielleicht sogar ist eine bayerische Sprache, Frau Reichert. Ist richtig? Ihre Ausstellung zumindest legt mir den Schluss nahe.
Ist auch eine bayerische Sprache vielleicht. Also nicht nur. Es ist nicht so, dass man sagen kann, aus Bayern in die Welt oder so. Aber es ist eine Sprache, die auch in Bayern entstanden ist, die auch hier über viele Jahrhunderte gesprochen wurde und die wichtige Kulturgüter auch hier geschaffen hat. In Bayern gibt es zwei Regionen, wo Jiddisch eigentlich eine wichtige Rolle gespielt hat. Das ist zum einen Franken und zum anderen Schwaben. In den anderen Regierungsbezirken gab es auch jüdische Gemeinschaften, aber nicht so stark und nicht so über viele Jahrhunderte eben mit, dass sie auch das Kulturleben, das Wirtschaftsleben mitgeprägt haben, wie das in Franken und Schwaben der Fall war.
Ein Berliner jüdischer Publizist hat mal gesagt, na Jiddisch, das sprechen wir alle jeden Tag. Er meinte damit die Lehnwörter, von denen es ja noch einige gibt heute in der Sprache, die wir täglich sprechen. Welche denn zum Beispiel?
Ich glaube, die Bekannten sind leider die, die oft auch einen antisemitischen Unterton haben, also wie Mauscheln zum Beispiel, das kommt von Moische. Moische ist also Moses, so ein Standardname wie eben Max oder Moritz, das ist einfach ein häufiger Name. Und die Idee von Mauscheln ist irgendwie das, was heimlich hinter verschlossenen Türen gemacht wird, irgendwelche krummen Dinge, krumme Geschäfte. Da ist also ein antisemitischer Ton dabei. Es gibt aber unzählige Worte, die im Deutschen aus dem Jiddischen kommen, die gar nicht unbedingt immer einen negativen Beiklang haben, bei denen man es aber vergessen hat. Zum Beispiel Schmusen. Schmusen kommt von Jiddisch Schmursen und Schmursen hat nichts mit Schmusen oder Kuscheln zu tun, sondern das heißt eigentlich Ratschen oder Schwätzen auf Schwäbisch, also sich vertraut miteinander unterhalten.
So dass wir jetzt, wenn wir bei den orthodoxen Juden in Brooklyn wären, an der US-Ostküste, wir uns mit denen auf einen Schmus verabreden könnten, ja?
Ganz genau, ganz genau.
Was haben wir noch für Lehnwörter?
Als Loche wie Broche, kennen Sie wahrscheinlich nicht, aber Hals- und Beinbruch. Und das hat tatsächlich weder mit Hals noch mit Bein noch mit Bruch zu tun, sondern Hals, Loche und Broche auf Jiddisch bedeutet eigentlich gutes Gelingen. Hals, Loche von Hatzlacha, Hebräisch, und Broche von Bracha, das bedeutet Segen. Also man wünscht eigentlich gutes Gelingen und Gottes Segen sozusagen und nicht Hals- und Beinbruch. Und das ist so eine Verballhornung offenbar.
Und wenn wir uns auf den Schmus verabreden, dann tun wir es in einer Borzen?
Das ist ein sehr schönes Beispiel für eine süddeutsche Entlehnung. Also das ist Borzen oder Beißel und ich entschuldige mich für die Aussprache, ich kann weder bayerisch noch schwäbisch ordentlich. Das ist ein Wort, das findet man in unserer Region hier, also in Süddeutschland, in Bayern. Das findet man nicht unbedingt in Norddeutschland. Ein anderes Beispiel ist vielleicht Massel haben. Der hat ganz schön Massel gehabt, Massel von Hebräisch Massal, Glück. Das sind so Entlehnungen, die sich im süddeutschen Raum gehalten haben. Und Borzen ist oder Beißel ist auch deshalb ganz schön, weil das auch ein Stück Kulturgeschichte erzählt, weil tatsächlich Schenken oder Wirtshäuser gar nicht so selten in jüdischer Hand waren. Denn das war einer der wenigen Berufe, die Jüdinnen und Juden ergreifen konnten. Die Zünfte waren ihnen ja verschlossen. Und im kulturellen Gedächtnis ist hier wiederum vor allem der Finanzhandel und der Handel geblieben. Aber auch das Schenkenwesen und Brauereiwesen waren Bereiche, wo Juden arbeiten konnten und es auch getan haben. Und unsere deutsche Sprache heute erzählt uns das eigentlich eben mit so Begriffen wie Borzen, aber auch beschickert sein, angeschickert sein. Das kommt von Hebräisch Shikor, das bedeutet betrunken.
Und dies hier ist nicht nur ein Schmus unter Interessierten, sondern auch eine Sendung über eine Ausstellung. Jiddisch heißt sie, zu sehen ist sie bis Ende Juni im Jüdischen Museum Augsburg und zwar nicht im Haupthaus, sondern in der ehemaligen Synagoge im Stadtteil Kriegshaber, heute ein Stadtteil, früher eine eigenständige Gemeinde. Die Ausstellung, wie haben Sie es denn gemacht? Eine tote Sprache, das darf ich gar nicht sagen, Jiddisch ist keine tote Sprache, oder?
Auf keinen Fall. Jiddisch ist keine tote Sprache. Jiddisch ist auch keine sterbende oder bedrohte Sprache. Jiddisch hat 1 Million Sprecherinnen und Sprecher weltweit und wird von diesen auch an die Nachkommen weitergegeben. Die allermeisten dieser Sprecherinnen und Sprecher sind streng religiös jüdisch. Es gibt aber auch in säkularen Kreisen Bemühungen, die Sprache weiterzugeben, aber das muss man dann wirklich wollen und das ist dann eine bewusste Entscheidung. Und ansonsten ist es im säkularen Raum tatsächlich eine Sprache, die im kulturellen Kontext verwendet wird, die für bestimmte Situationen verwendet wird, die bewusst erlernt wird. Aber in den religiösen Familien, die Jiddisch eben muttersprachlich sprechen, wird das ganz normal weitergegeben als Muttersprache und produziert ganz normal Kultur, so wie jede andere Sprache auch.
Jiddische Literatur und jiddischer Diskurs ist ja voll von Trauma und Trauer. Wie kann es anders sein nach der Katastrophe des 20. Jahrhunderts? Und doch ist das eine Sprache, die nicht mit dieser Katastrophe kaputt gegangen ist, sagen Sie, sondern weiter gepflegt wird, auch bei uns in Deutschland, in Bayern?
In Bayern ist es tatsächlich eine Kultursprache, würde ich sagen, also keine Umgangssprache, sondern man kann an der Universität Regensburg und an der Universität München Jiddischkurse belegen. Da gibt es jeweils Lektorinnen, also Dozentinnen, die Jiddisch unterrichten. Es gibt noch sehr wenige, sehr betagte JiddischsprecherInnen in den jüdischen Gemeinden. Also dadurch, dass die Gemeinden wieder begründet wurden nach der Shoah von Überlebenden, deren Muttersprache Jiddisch war, und dadurch, dass ab den 90ern eine Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion kam, wo es auch Personen gibt, die Jiddisch zumindest als Kinder noch zu Hause gehört haben. Dadurch gibt es tatsächlich in den jüdischen Gemeinden noch Muttersprachlerinnen und Muttersprachler. Für die ist aber Jiddisch nicht mehr die Umgangssprache. Also das ist nicht so, dass sie das an die Kinder weitergeben. Das ist nicht so, dass die sich natürlicherweise auf Jiddisch unterhalten. Es gab in der Gemeinde hier in Augsburg einen Singkreis für Jiddisch, aber das ist natürlich eine bewusste Verabredung. Da hat man bewusst Jiddisch gepflegt, eben indem man sich getroffen hat, um gemeinsam Jiddisch zu singen.
Sind wir von der Ausstellung ganz abgekommen, zu der ich Sie befragen wollte. Eine Ausstellung zum Jiddischen ist ja nicht ganz einfach, eine Sprache irgendwie zu zeigen. Wie machen Sie es?
Also wir haben uns entschieden, nicht die ganze Kulturgeschichte des Jiddischen aufzurollen von seinen Anfängen bis auf die Gegenwart, sondern wir wollen Jiddisch wirklich als Sprache ernst nehmen und als Sprache ausstellen. Und das heißt, dass die Stationen eben nicht nach den Epochen gegliedert sind, sondern die heißen zum Beispiel Jiddisch reden oder Jiddisch schreiben, Jiddisch drucken. Man kann die Sprache auf verschiedene Weise erfahren in der Ausstellung. Also man kann Westjiddisch hören, man kann Ostjiddisch hören, man kann versuchen zu schreiben mit Druckbuchstaben und mit jiddischer Handschrift.
Hebräische Buchstaben müssen wir dazu sagen.
Ja, und von rechts nach links bitte, genau. Und das kann man alles ausprobieren und Jiddisch wirklich als Sprache erfahren, die über Jahrhunderte hier Kulturleben geprägt hat und die leider heute nicht mehr in unserer Region zu Hause ist, aber die an anderen Orten eben weiterlebt.
Ich habe bei Jiddisch immer so das holländische Gefühl. Hey, das verstehe ich. Moment, das verstehe ich doch nicht. Aber hey, jetzt habe ich es wieder verstanden. Wie sehen Sie es? Die Sprachen, die sind verwandt, die sind ähnlich, die sind aus dem gleichen Schoß entsprungen.
Also man könnte vielleicht tatsächlich sagen, dass es Schwesternsprachen sind, sozusagen, weil sie im gleichen geografischen Raum in der gleichen Zeit entstanden sind. Also das Jiddische stammt eben aus dem Mittelalter im deutschsprachigen Raum, als eben das Mittelhochdeutsche sich entwickelt, aus dem sich dann irgendwann das Deutsche entwickelt. Also das Mittelhochdeutsche ist ja auch nicht das Deutsche, so wie wir es heute sprechen. Beide Sprachen haben sich dann aber ein bisschen auseinanderentwickelt, so wie Geschwister das auch tun, wenn sie irgendwann ausziehen und woanders leben, dann verändert sich eben auch die Sprache. Und so ist es mit Jiddisch und Deutsch auch. Jiddisch ist aber natürlich trotzdem eine eigenständige Sprache, die sogar ein eigenes Alphabet eben hat, die eine eigene Grammatik hat, die ein eigenes Vokabular hat. Und dieses Gefühl der Nähe, das empfinden, glaube ich, auch viele Personen. Und das hat vielleicht nicht nur mit der sprachlichen Nähe zu tun, sondern auch damit, dass die Sprache eben genau hier entstanden ist. Also dass sie auch historisch an diese Orte gehört, an denen wir leben und irgendwie mit unserer Geschichte verbunden ist.
Jiddisch lernen mit Carmen Reichert vom Jüdischen Museum Augsburg-Schwaben. Ihr Lieblingswort?
Blitzpost. Blitzpost ist E-Mail und ich glaube, das muss man deutschen Muttersprachlern nicht erklären. Das ist also die Post, die schnell wie der Blitz kommt, aufs Handy oder aufs Laptop. Viel kreativer als Electronic Mail oder so.
Jiddisch ist nicht Ihre Muttersprache, Ihre Marmeloschen. Sie haben es studiert, Sie haben es gelernt. Ob Sie sich das zutrauen, mal auf Jiddisch zum Besuch der Ausstellung einzuladen, dass wir ein Gefühl haben, wie es klingt im 21. Jahrhundert?
Ja, versteht sich. Teure Eulam, ihr seid verbeten zu kommen, kein Augsburg-Kriegshaber, wo es gefind sich jetzt der Exposition wegen Jiddisch und kommt allemen und set und hert und beruft schreiben Jiddisch.
Vielen Dank.